Willkommen im Maschinenraum Gesundheit, dem Podcast der TK Landesvertretungen. Hier treffen wir Antreiberinnen und Pioniere, die sich für eine bessere Versorgung stark machen, die Grenzen verschieben und Fortschritt vorantreiben.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts Maschinenraum Gesundheit. Diesmal mit einer Ausgabe aus Sachsen-Anhalt, was nicht ganz stimmt, denn wir treffen uns gerade hier auf der Demea und mein Gast ist Tobias Gantner. Mein Name ist Steffi Suchand, ich leite die Landesvertretung in Sachsen-Anhalt und freue mich, dass Sie hier sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Herr Dr. Gantner, wenn man Sie googelt, dann findet man, Sie sind Arzt, Sie sind Philosoph, Sie sind Jurist, Sie sind Unternehmer. Und was ich ganz spannend finde, Sie können die digitale Transformation greifbar machen. Nur soweit zu den Eckdaten. Aber vielleicht können Sie einfach mal ein bisschen was von sich selbst erzählen. Wer ist Herr Dr. Gantner und was treibt ihn an?
Ja, und wenn ja, wie viele, ne? Ich bin angetrieben von der Neugierde. Ich möchte neue Dinge entdecken und Dinge lernen und Dinge herausfinden und Zusammenhänge erkennen. Ich finde das immer spannend, wenn sich Dinge dann irgendwie als doch zusammengehörig herausstellen, die irgendwann weit voneinander getrennt waren. Ich stelle mir das immer so vor wie so ein Teppich, der falsch rumliegt. Und man erkennt kein Muster. Und wenn man ihn dann andersrum legt, dann sieht man, ach, da gibt's ja ein Muster. Und so glaube ich halt, dass es hinter den Verhaltensweisen von Menschen Muster gibt. Ich habe zum Beispiel viel mit Bienen zu tun und finde das total spannend, wie Bienen so sich organisieren, yeah, wie Ameisen sich organisieren. Und da sind ja ähnliche mathematische Konzepte dahinter, wie Menschen in Fußgängerzonen zum Beispiel auftreten.
Ach so,
und obwohl wir keine Pheromone haben, ja, mit denen wir irgendwie unsere sozialen Interaktionen steuern, gibt es hier Muster. Und ich finde es spannend, solche Muster zu entdecken. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich dann nach meinem Medizinstudium oder während meines Medizinstudiums noch Philosophie studiert habe und ohne den Anspruch zu haben, Philosoph zu werden. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich ein Philosoph bin, aber ich habe ein paar Kenntnisse in dem Thema und dann während meiner beruflichen Tätigkeit eben noch mich mit Ökonomie beschäftigt, ja, habe. Was ich spannend finde, weil ich eigentlich von der Ausbildung her in der Transplantationschirurgie gearbeitet habe und da ging es ja auch um die Knappheit der Mittel. Also, ja, wer kriegt ein Organ? Nach welchen Regeln machen wir das? Was halten wir für richtig und was halten wir für falsch? Ja, und dann habe ich noch in diversen Industrieunternehmen gearbeitet und da waren immer die Juristen am Ruder und haben gesagt, ja, ist alles schön, aber geht nicht, weil der Paragraph so und jener Paragraph. Und das wollte ich verstehen, wie funktioniert das? Und deswegen habe ich dann doch ein Jurastudium gemacht. Aber ich bin getrieben von der Neugierde.
Das heißt aber, es ist ja spannend, dass Sie nicht nur sich mit den Rahmenbedingungen beschäftigen, Sie bringen ja auch ganz konkrete Projekte an den Start. Und da kennen wir uns ja her von der digitalen Residenzpraxis, die letztendlich im südlichen Sachsen-Anhalt an den Start gehen möchte, beziehungsweise schon die ersten Schritte hinter sich hat. Vielleicht erklären Sie einfach mal, was versteht man unter einer digitalen Residenzpraxis?
Ja, gerne. Ich komme selber vom Land, also ich komme aus dem Allgäu und meine Eltern leben da noch und ich bin da immer wieder und sehe eben, wie so die medizinische Versorgung da stattfindet. Jetzt hat das Allgäu halt das Glück, dass es als Touristenattraktion sehr attraktiv ist, dass es viele Menschen anzieht. Deswegen ist die medizinische Versorgung dort auch noch ganz gut. Aber ich habe eben auch gemerkt, es gibt Regionen, auch im reichen Bayern, die eben nicht mehr besonders gut versorgt werden. Und habe mir überlegt, wie können wir denn das machen? Und ich habe sehr großen Respekt vor der Pflege. Das liegt einfach daran, dass ich A, im Ausland, also in der Schweiz und in den USA, Teile meines Studiums verbracht habe und gesehen habe, wie Pflege auf Augenhöhe mit Ärzten arbeitet.
Das heißt, die haben ein Stück weit uns das voraus? Da können wir viel von lernen?
Ja, glaube ich. Also vom Selbstverständnis her können wir viel lernen. Ja, ich fand das immer gut, wenn ich in den USA dann so in der Früh wieder in die Arbeit ging und mich dann, es gab so diesen Brief, also was ist denn passiert über die Nacht? Und dann die Schwester gesagt, ja, es wurde Pflegekraft gesagt, es ist das und das passiert. Ich habe dann das und das gemacht. Und bei uns hätte man dann immer irgendwie einen Arzt wecken müssen oder so. Ja. Aber das sind Menschen mit einer hohen Kompetenz. ja, die viele Dinge können und die mir dann auch in Deutschland wieder wirklich durch viele Nachtwachen geholfen haben. Ja, also wie häufig bin ich irgendwie, wenn dann ein Unfall reinkam, hinter der Tür gestanden, habe in meinem klinischen Taschenbuch geguckt und dann meinte die Pflegerin, ich würde ja jetzt das und das machen. Ja,
das heißt, man kann auch vom Pflegepersonal ganz viel lernen.
Unbedingt. Unbedingt. Also dieses, heute würde man das als Nudging bezeichnen, also dieses, ich tippe mal jemanden an. Das konnten die total gut, weil man muss ja dann auch mit so einem jungen Arzt vorsichtig umgehen, nicht, dass er dann narzisstisch gekränkt ist und den Patienten noch schädigt. Ja. Und das heißt, ich habe der Pflege da wirklich viel zu verdanken und ich habe das nicht verstanden. Also dieses paternalistische Modell, mit dem wir als Ärzte und Ärztinnen da rangehen und so und wir sind hier und da ist die Pflege, sondern für mich ist es immer kooperativ. Ich finde das total gut, weil jemand, eine pflegende Person kann mir viel mehr über den Patienten erzählen. Ja, wie die Werte sind, wie die Einstellungen sind, warum die Menschen das und das machen. Und das gehört ja dazu. Und das hat mich bewegt. Und ich habe mir immer gedacht, ja, ich habe dann über Schwester Agnes gelesen, mal im Ärzteblatt, dass es das in neuen Bundesländern gab. Und ja, genau das, genau so. Warum gibt's das hier nicht? Ja, das ist doch spannend. Und irgendwann kam die Idee auf, ich möchte eine ohne Arztpraxis aufbauen. Mhm. Also eine Arztpraxis, in der es keine Arzt mehr gibt. Und ich habe das extra ohne Arztpraxis genannt, vielleicht auch ein bisschen, um die KV zu ärgern. Es ist mir auch gelungen. Und aber das ist gar nicht eine Kampfansage, sondern es ist eine Vokabel, die auch Oma Müller versteht. Ja, es ist eine Arztpraxis, in der es keinen Arzt mehr gibt. Ja, ich hätte das auch irgendwie Telemedikon oder sowas nennen können. Ja, dann heißt das ja, das wieder irgendwie so ein.
Gut, dann weiß man auch gleich, was einen erwartet.
Genau. Und das ist eine ohne Arztpraxis. Also warum auch nicht, ja? Und denn es gibt ja auch die Vokabel des Rumdokterns, ja? Und Rumdoktern, das habe ich halt auch in der Klinik erlebt, wenn Ärzte Dinge tun, in denen sie nicht gut sind. Also zum Beispiel Wundpflege oder sowas, ja? Ich kann auch für mich nicht behaupten, dass ich da besonders gut war in der Wundpflege.
Mhm. Vielleicht wäre auch hier das Thema letztendlich, ob die Wundpflege dann zwingend auch beim Arzt sein müsste, eben nicht.
So ist es, genau. Und das, mich hat das auch entlastet. Auch ich kenne das auch aus der Transplantationschirurgie, wenn wir dann zum Beispiel Wundheilungsstörungen hatten und dann kamen entsprechend geschulte Pflegekräfte, die konnten das dann. Die haben dann da, die können halt aber auch vor allem das. Ja, das sind keine Generalisten, sondern die können genau halt das. Mhm. Und deswegen ist auch für mich immer wichtig gewesen, da im Team zu arbeiten. Naja, und dann haben wir uns überlegt, wie könnte so eine ohne Arztpraxis aussehen? Also in den Räumlichkeiten einer aufgelassenen Arztpraxis. Denn viele Gemeinden haben eben das Problem, da gibt es noch eine Arztpraxis, aber es gibt keinen Arzt mehr, der da hingeht. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel von der FDP-Bürgermeisterin, die sogar angeboten hat, einen Arzt möglicherweise zu heiraten.
Wenn er dann Hauptsache von Ostdorf.
So ist es, genau. Und da haben wir uns überlegt, ja, also das konnten wir jetzt nicht anbieten, aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass wir eine Pflegekraft entsprechend qualifiziert bekommen, die dann telemedizinische Sprechstunden in der Praxis anbietet. Ja, die Idee ist ja, ich kann zu Hause ja schon einiges machen. Ich kann Fotografien meiner Haut machen und kann das an einschlägige Anbieter schicken. Vielleicht auch mit meinem Arzt teilen. Okay. Wenn ich aber dann eine richtige Diagnostik haben will, dann geht das halt nicht mehr mit dem Smartphone, sondern brauche ich halt wirklich ein Medizinprodukt, das halt entsprechende Leuchtkraft hat, sodass halt diese Fluoreszenz in der Farbe erscheint, also diese Hauterscheinung in dieser Farbe erscheint, wie sie wirklich ist, wo man wirklich sagen muss, ist das jetzt orange oder gelb? Und das macht einen Unterschied in der Diagnose. Ja, und das kann vielleicht ein Smartphone nicht so richtig gut unter den Beleuchtungseinflüssen, die man so zu Hause im Wohnzimmer hat, wenn man da noch ein bisschen wackelt und vielleicht ein Fettfleck auf der Kamera ist und so weiter. Ja, also dachte ich, es gibt schon Dinge, die kann man zu Hause super telemedizinisch machen, aber es gibt auch Dinge, die sind ein bisschen fraglicher. Mhm. Und das wollten wir anbieten. Also sozusagen, wenn man das sich vorstellt, wie so ein Fluss, die Quelle des Flusses entspringt zu Hause, da kann man dann Puls machen und Blutdruck kann man auch noch messen und kann dann mit dem Arzt sprechen und der kann dann sagen, ja, jetzt kommen Sie mal zu mir in die Praxis rein oder nee, wissen Sie, ist nur ein Schnupfen und legen Sie mal ins Bett und fertig. Und dann gibt's halt Dinge, die muss man angucken mit einem entsprechenden Dermatoskop, wo man die Haut anguckt, mit einem Otoskop, dass man in die Ohren reingucken kann, mit einem Ophthalmoskop, dass man in die Augen gucken kann. Ja. Da brauchst du medizinische Kompetenz, wie funktioniert denn sowas? Mag sein, dass es das in 10 Jahren nicht mehr braucht, weil das alles automatisch funktioniert, aber jetzt ist das so, jetzt war das so. Und dann haben wir eben das Konzept der Ohne-Arzt-Praxis aufgesetzt und haben Erfahrungen gesammelt. Das war vor der Pandemie, haben Erfahrungen gesammelt, wie läuft das im regulatorischen Bereich, wie ist die Erstattung, mögen die Ärzte das überhaupt machen, gibt es dabei Anreizungen, dass die Ärzte das machen, wie finden die Patienten denn das, was ist das Thema
Datenschutz? Das ist ja das
Spannende
auch, dass letztendlich Akzeptanz bei den Patienten auch da sein muss. Wir können uns ja viel ausdenken im System.
Genau.
Wir müssen halt immer sehen, dass die Patienten das auch akzeptieren.
Genau, und da gab es ja dann, also das macht mir ja an meinem Beruf so Spaß, ja, des Innovators, wenn ich es mal so sage. Dann gab es auch legendäre Treffen in Dörfern, in den Floriansheimen, also von der Feuerwehr, wo dann Bürgerversammlung war und man darüber gesprochen hat. Warum funktioniert das und warum funktioniert das nicht? Warum, wir hatten das in Spiegelberg, warum kommen die Leute nicht? Ja, die Leute kamen nicht, weil sie wussten, sie werden behandelt, aber die Behandlung bricht ab nach eigentlich Blutdruckmessen.
Ja.
Ja, und danach hätten sie in die Arztpraxis gehen müssen. Es gab ja auch kein elektronisches Rezept. Das heißt also, wir haben schon eins programmiert, aber man hätte dann immer noch irgendwie dieses Papierrezept aus dem aus der Arztpraxis.
Dann halt im Versorgungssystem.
Genau, und dann haben die halt gesagt, die sind ja kluge Leute, ja, dann, Entschuldigung, fahre ich dann gleich zum Arzt. Ja. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung dann auch irgendwie diebisch gefreut, dass dieses Modell nicht so funktioniert hat, wie sie es wollten oder wie wir es wollten. Aber wir haben viel gelernt. Ja, wir haben ganz viel gelernt, wie funktioniert Telemedizin, was kann man machen, was kann man nicht machen, welche Diagnostik funktioniert und. Weil wir sind dann irgendwann mal ins Innenverhältnis eines MVZs reingeschlüpft. Ja, das heißt, wir haben praktisch ein MVZ, das gewachsen ist mit telemedizinischen Standorten als Satelliten. Denen haben wir geholfen, ihre Versorgung aufrechtzuerhalten, wenn zum Beispiel Ärzte Corona hatten.
Okay.
Ja, dass sie von zu Hause dann ihre Patienten angucken. Also Reverse-Telemedizin sozusagen. Mhm. Die Patienten waren in der Praxis und der Arzt war zu Hause.
Okay.
Das haben wir gemacht. Aber auch andersherum, dass also zum Beispiel in Satellitenstandorten dann der nur, keine Ahnung, 2 Tage von einem Arzt bedient werden konnte, dass an den anderen Tagen das Pflegepersonal bestimmte basale Diagnostik machen konnte. Und das hat dann auch niemanden von der KV angegangen, weil das ja im Innenverhältnis eines MVZs, also eines medizinischen Versorgungszentrums stattgefunden hat. Ja, und dann, wir haben viel Erfahrung gesammelt und dann bin ich persönlich auch gut bekannt mit Patrick Jahn, Professor Patrick Jahn, der an der Uni Halle arbeitet. Der hat das dann immer so ein bisschen aus der Ferne auch beobachtet. Was macht ihr da? Wie läuft das? Und das wird auch spannend. Und wie geht ihr mit der Pflege um? Wie qualifiziert ihr die Pflege dann entsprechend? Und dann haben wir gesagt, so, jetzt gibt's die TDG-Region, Transformationsregion Digitale Gesundheit in Halle. Und dann haben wir da gemeinsam einen Antrag gestellt. Haben gesagt, basierend auf unseren Erkenntnissen der Ohne-Arzt-Praxis gehen wir jetzt den nächsten Schritt und versuchen, fachärztliche Versorgung hinzubekommen. Also nicht hausärztliche Versorgung, das war bei der Ohne-Arzt-Praxis, sondern
wir sind die fachärztliche.
Fachärztliche, genau. Und dann war so die Idee, und um auch diese ganzen Haftungsthemen da hinzukriegen, weil man könnte jetzt sagen, ja, okay, komm, dann ist jetzt eine Pflegekraft, die untersucht jetzt einen Patienten, wo ist denn das Problem? Ja, das Problem ist bei der Ohne-Arzt-Praxis gewesen, wenn sie ein Dorf haben, in dem leben 5000 Leute und der Arzt quittiert den Dienst und sie haben da niemanden mehr, dann geht erstens ein Jahr später die Apotheke drauf, ja, weil die hat ja praktisch von den Rezepten gelebt. Genau.
Ja.
Und dann überlegen sich die Leute, wo gehen wir denn hin? Und dann gehen 2000 zu dem Arzt, 2000 zu dem anderen Arzt und 1000 zu dem dritten. Für keinen von den 3 Ärzten lohnt es sich, da eine Zweigpraxis aufzumachen.
Ja.
Ja, und der braucht auch keine Zweigpraxis, weil der hat sowieso schon genug zu tun. Also haben wir gesagt, wir machen bei der Ohne-Arzt-Praxis diesen Hub da rein, ja, also diesen digitalen Hub. Gleichzeitig aber kann diese Pflegekraft ja nicht bei einem der 3 angestellt sein.
Ja,
also brauchen wir irgendwie ein anderes Konstrukt, dann war die bei uns angestellt. Dann war aber juristisch so, ja, aber wenn die jetzt hier was Fahrlässiges macht, wo geht denn das hin? Wer kümmert sich denn da drum? Wie läuft denn das versicherungstechnisch? Ist immer noch nicht komplett durchdekliniert. Ich habe immer gesagt, wir müssen die Pflege vielleicht auch zu einem freien Beruf machen. Ja, also
es darf dann keine Denkverbote geben, es muss dann letztendlich für das System funktionieren.
So ist es, genau, dass so eine Pflegekraft dann vielleicht 2 oder 3 von diesen Praxen betreibt und da mit ihrem Auto durch die Gegend fährt und dann den Ärzten eben auf Augenhöhe zuarbeitet. Okay.
Sie sprachen ja Schwester Agnes an. Es war ja mal die grundsätzliche Idee, dass sich verschiedene Ärzte so einer Unterstützung bedienen.
Genau.
Ja.
Genau, und das war die Idee. Also wir haben das jetzt nicht neu erfunden. Ich habe einfach nochmal versucht, so eine Idee zeitgemäß neu aufzusetzen.
Ja.
Ja, und mit all diesen Erfahrungen sind wir dann in die digitale Residenzpraxis gegangen. Also der Name ist schon zahmer, ja, weil wir hatten ja auch einen Beirat und da sollte auch die Kassenärztevereinigung drin sein. Also konnte ich nicht sagen, hier ohne Facharztpraxis oder sowas. Sondern,
das, glaube ich, wäre nicht so charmant
gewesen. Genau, aber wir kommen mittlerweile gut miteinander klar. Wir haben auch gesagt, das Innenverhältnis muss gut geklärt sein, deswegen sind wir in Pflegeheime gegangen. Ja, weil in dem Pflegeheim ist die Pflegekraft im Innenverhältnis eben dann schon bei dem Pflegeheim beschäftigt. Richtig. Und alles, was sie tut, wird sozusagen dann auch dem Pflegeheim angelastet, ja, vom juristischen Denken her. Ja, und haben dann gesagt, lass uns mal überlegen, ob wir die Pflegekräfte entsprechend ausgebildet bekommen, beziehungsweise die Pflegekräfte aus dem Studiengang evidenzbasierte Pflege, der in Halle ja angeboten wird, nehmen, die eine Heilkunde über Übertragung haben. Ich nenne das immer die kleine Approbation. Ja. Was es juristisch nicht ist, I know, ja, aber es hat gereicht, die KV zu ärgern. Das ist ja gut. Also Sokrates hat ja auch immer bei sich gesagt, er ist so diese Schmeißfliege, die die dicke Kuh Athen in den Hintern sticht, sodass sie nicht einschläft und behende wird. Also ich möchte nicht das Schicksal von Sokrates teilen, aber
ist nicht erstrebenswert.
Ist nicht erstrebenswert. Aber ich wollte halt schon so ein Signal setzen, auch wie heißen denn die Dinge, wie nennt man denn das? Ja, weil so Namensgebung ist ja schon auch wichtig. Naja, aber wir haben dann uns auf digitale Residenzpraxis geeinigt und haben dann mit zwei Pflegeheimen, eins in Wandsleben und eins in Eisleben, also die AWO in Wandsleben und der Lutherhof in Eisleben, das aufgesetzt und das lief super. Wir haben das über 2 Jahre gemacht. Wir haben erstmal geguckt, welche Technik brauchen wir eigentlich? Ja, man denkt ja immer, das sei ein Technikprojekt. Ja, also welche Technik, was müssen wir dann zusammenstöpseln?
Würde man ja im ersten Schritt auch sagen, wenn Sie sagen, unterstützendes Technikwerkzeug ist halt für das Pflegepersonal auch irgendwie entscheidend.
Ja, aber ich spoilere jetzt gleich, es ist kein Technikprojekt, ja, sondern die Technologie, die ist mittlerweile so ausgereift. Ja, wir haben dann mit einem tollen Anbieter gearbeitet, wir haben also den ganzen Markt gescreent, was gibt's alles, und hatten so die Idee, wir stöpseln jetzt dann das Beste jeweils zusammen. Das war aber eine große Herausforderung, weil die Software haben nicht miteinander gesprochen, die Schnittstellen nicht. Ja, die Hersteller haben natürlich klar auch das Kalkül, man soll alles von ihnen kaufen. Aber jetzt hat der eine halt ein gutes Dermatoskop, aber das Blutdruckmessgerät ist nicht so gut. Ja. Also wollen wir ein anderes Blutdruckmessgerät. Oder es ist zu teuer, weil es lief über den Einkauf der Universität Halle. Also wir mussten uns mal rechtfertigen. Was nehmen wir, welche Preise hat das und, und. Und das finde ich auch wichtig, weil das sind ja öffentliche Mittel, das sind ja Steuerzahlermittel. Genau, also wir haben dann das entsprechend auch gemacht und haben dann aber irgendwann mal gesagt, das kann jetzt ein riesiges, langes Entwicklungsprojekt werden, bis wir dann so die Software-Schnittstellen haben und. Aber wir wollen doch Versorgung machen. Wir wollen, dass es beim Menschen ankommt. Ja. Wir wollen also nicht am Ende des Projektszeitraums sagen, ja, wir müssen dann nochmal weiter recherchieren. Und so haben wir dann uns darauf geeinigt, wir gehen mit einem Technologiepartner, der das kann, der schiebt praktisch die Technologie durch die Tür. Aber dann war noch viel mehr die Kommunikation. Also was ist das eigentlich? Die Kommunikation zu den Patientinnen, also zu den Bewohnerinnen und Bewohnern im Heim?
Das ist ja meine Frage gewesen. Kommunikation zu wem? Zu den Patienten, zu den Pflegeheimen?
Genau, zu allen. Also zu allen, okay. Genau, es ist eigentlich eine mega Kommunikationsaufgabe gewesen. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was man meistens unterschätzt. Man dann denkt irgendwie, jetzt haben wir doch hier das WLAN aufgebaut. Jetzt müsste doch alles funktionieren. Oder flächendeckend gibt es jetzt XY. Nee, man muss die Prozesse angehen. Also wenn ich einen schlechten Prozess digitalisiere, habe ich halt einen schlechten digitalen Prozess.
Richtig.
Also muss man sich überlegen, wie machen wir das anders? Und das hat was mit Kommunikation zu tun, Menschen mitzunehmen. So habe ich zum Beispiel dann mir eine Liste gemacht von Ärztinnen und Ärzten aus der Region und von Apotheken. Ich habe die alle angerufen. Ich habe bei jedem angerufen und habe gesagt, ja, Gantner ist mein Name. Ich habe dann Dr. Gantner, weil sonst kommt man da nicht durch. Aber ich habe dann, ja, Dr.
Wenn das
Gantner.
Hilft.
Es ist ja schon schwierig. Also es ist ja bekannt, dass man, wenn man überhaupt bei einem Arzt anruft, dass man durchkommt. Das ist ja schon mal was. Ja, also ich bin dann immer so lange angerufen, bis ich durchgekommen bin. Dann habe ich gesagt, Dr. Gantner, wir machen das Projekt mit der TDG, der Uni Halle, das und das ist das Thema. Kann ich bitte mit dem Dr. so und so sprechen? Ja, dann bin ich auch mal durchgestellt worden. Dann waren die interessiert. Und ich habe dann gesagt, ich schreibe Ihnen noch einen Brief, ich schicke Ihnen auch noch einen Fax. Ja, auf allen Kanälen haben die Leute.
Sie haben auch versucht, alle mitzunehmen.
Genau.
Auch unabhängig jetzt von dem einzelnen Pflegeheim, sondern auch die Infrastruktur, Gesundheitsversorgung alle von Anfang an mit einzubinden.
Genau, weil ich keine 13. Fee haben wollte. Also wissen Sie so, ja, ich bin nicht eingeladen gewesen und ich mache euch das jetzt kaputt. Sondern es sind alle eingeladen gewesen, es sind alle informiert gewesen, wer wir sind, warum wir das machen, was wir dabei erreichen wollen, was wir nicht wollen. Ja, weil ich kannte das ja schon aus der Ohne-Arzt-Praxis. Ja, da war ich ja dann bei auch Ärzteversammlungen eingeladen und dann hat irgendwie von hinten gerufen, ich werde alles tun, um das zu verhindern, was Sie hier vorhaben. Dann habe ich gesagt, so, jetzt haben wir Betriebstemperatur erreicht, jetzt können wir mal miteinander reden. Ja. Und ich habe dann auch mir angewöhnt zu sagen, ich nehme Ihnen kein Geld weg. Ja, das waren meine einleitenden Worte. Ich nehme Ihnen keine Patienten weg, ich nehme Ihnen noch kein Geld weg. Ja.
Die Sorge bestand tatsächlich?
Immer. Immer. Ja. Also vielleicht auch so ein bisschen im Subtext oder so, aber und ich will auch niemanden kontrollieren. Ja, weil sie können weiterhin ihr Ding machen, wir vermitteln nur.
Wie war auch das Empfangen in dem Pflegeheim? War das mehr die Skepsis oder war es wirklich die Euphorie, hier kommt was Neues an den Start? Denn man muss dazu wissen, dass Mansfeld-Südharz ist als Landkreis auch sehr alt in der Bevölkerung. Da ist ja gerade durch den Bergbau auch, sag ich mal, sind viele Abwanderungen. War das so der Punkt, jetzt kommt da jemand, der uns ein bisschen hilft, moderner zu werden? Oder war da erst, wir probieren das mal, aber mal schauen. Wie war so die Willkommenskultur?
Also ich hatte ja das Glück, dass ich mit der Uni Halle, also in Patrick Jahn, auch schon mal im Jahr 2018 eine größere Innovationsveranstaltung gemacht habe. Wir haben einen Hackathon gemacht zum Thema Pflege. Und einige der Akteure dort kannte ich schon. Ja. Die kannten mich auch. Ja. Und die haben so ein bisschen diesen Spirit dann auch mitbekommen, wie ich so an Innovation rangehe. Ja, das also, ich will Leute befähigen. Und da hatte ich halt Glück, dass gerade zum Beispiel die Silke Otto, das ist die Geschäftsführerin des Lutherhofs in Eisleben, wir kannten uns schon. Ja, und die hat ein anderes Innovationsprojekt gemacht, aber wir kannten so den Spirit voneinander. Und da hat's gut funktioniert. Ja, also war so diese Offenheit. Und ich habe großen Respekt für das, was dort aufgebaut worden ist. Ja, also gerade am Süßen See zum Beispiel dieses Pflegeheim oder der Daniel Jeschke von der AWO, die waren sehr, ja, wir machen da etwas gemeinsam. Ja, wir gemeinsam, das ist das Wort, gemeinsam. Und jeder bringt Kompetenzen ein. Ja, und das ist das Spannende. Und dann gucken wir, was haben wir denn alle da draus gelernt? Ja, was gilt jetzt nur für Mansfeld-Südharz und was können wir woanders hin auch noch mitnehmen.
Denn ist ja das Wichtige für uns auch im Bundesland, dass diese Piloten, die dort gestartet werden, halt auch eine Strahlkraft bekommen für die Versorgung auch im Land, weil wir haben halt die älteste Bevölkerung bundesweit im Durchschnitt. Da müssen wir ja definitiv was tun. Was haben Sie im Detail jetzt in dem Pflegeheim vor Ort getan?
Also wir haben erstmal, nachdem wir uns dann klar war, was wir für eine Technologie haben wollen und das miteinander abgestimmt haben, haben wir dann auch bei den Ärzten vorbeigeschaut. Das war mir wichtig. Es gab dann Ärzte, die gesagt haben, ja, habe ich keine Zeit, will ich nicht mitmachen. Und es gab ja die gesagt, ja, es ist nicht uninteressant, lass uns das tun. Und es gab ja die ganz begeistert waren. Ja, und das, aber das hatte ich erwartet. Das ist ja immer so, ne? Und dann hat man so 3-4 tapfere Mitstreiter, die dann sagen, ja, wir sehen das auch und wir gehen da mit euch auch durch. Und die sind dann von der Uni Halle auch begleitet worden. Da ging es dann um Software aufspielen auf dem Computer. Wie vernetzt man sich? Dann haben wir diverse Veranstaltungen gemacht, wo eben Leute eingeladen waren. Interessanterweise, die erste Veranstaltung war bei den Ärzten jetzt nicht so beliebt, die sind nicht so viele gekommen, aber zum Beispiel die Apotheken sind alle gekommen. Und ich sehe eben auch Apotheken da als integralen Bestandteil. Ja, also ich sehe Apotheken als Versorgungsbestandteil, gerade in der ländlichen Region.
Sie sagten ja, wenn Sie wollten ja gerade fachärztliche Leistungen in die Pflegeheime geben. Welche Facharztgruppe haben Sie denn damit reingenommen?
Also wir haben versucht, bei den Kardiologen zum Beispiel unterzukommen und auch Neurologen. Das stellte sich als eine gewisse Herausforderung dar, weil tatsächlich der Zugang zu Fachärzten eine Herausforderung ist. Ja, also die sind sehr beschäftigt, die haben auch volle Praxen, die haben auch wenig Anreiz, bei sowas mitzumachen. Ja, also wenn man sich das ökonomische Konstrukt anschaut, ja, dann ja, Telemedizin wird einfach schlechter erstattet erstmal.
Ja.
Ja. Und dann hat man auch immer so dieses Thema, wenn man so synchrone Telemedizin macht, dass halt dann die Pflegekraft da sein muss. der Patient muss da sein, der Arzt muss da sein. Das ist schwer zu koordinieren, weil wenn Sie eine Praxis haben, wo dann vielleicht mal ein Notfall reinkommt und sowas, ja, dann stockt's halt. Ne?
Ja.
Das ist auch so eine Lektion, die wir gelernt haben, dass zum Beispiel diese, also wir nennen das asynchrone Telemedizin, also eine Pflegekraft untersucht einen Patienten oder ein Patient wird im Pflegeheim in irgendeiner Form gesundheitlich auffällig, kurzatmig, blaue Lippen, was auch immer. Die Pflegekraft sieht das, konsultiert dann den Hausarzt, sagt, weil mit Hausärzten sind die noch gut ausgestattet im Mansfelder Land, ja, dort wo wir waren. Hier, der Herr Meier, gefällt mir nicht, Blutdruck ist so, Puls ist so, ich würde den gerne mal kardiologisch vorstellen.
Ja.
Dann sagt der Hausarzt, ja, das können Sie mal machen, das ist eine gute Idee, ich komme auch morgen vorbei.
Hm.
Dann kann die Pflegekraft alles vorbereiten für ein kardiologisches Konsil.
Ja.
Nimmt ein EKG, macht eine erweiterte Anamnese, misst Blutdruck, bis hin zu, haben wir nicht gemacht, aber könnte man sich vorstellen, nimmt Blut ab. Ja, und bestimmte Parameter. Alles nach Checklisten. Ja, es ist nicht free floating, sondern es sind Checklisten, die da durchgearbeitet werden. Die dann so die Idee mit den niedergelassenen Fachärzten ausgetauscht werden, sodass die dann durchschauen können, auch als Arzt arbeiten wir ja nach einem Algorithmus.
Ja.
Ja, wenn man sich ein EKG anguckt oder wenn man Blutwerte interpretiert, alles klar, der ist so und so alt. Okay, erhöht die Dosis von XY oder der muss jetzt sofort ins Krankenhaus oder den kann ich nächste Woche in meiner Praxis sehen.
Ja.
Ja, das war ja die Idee, dass man das beschleunigt, dass man das telemedizinisch beschleunigt. Da gibt's noch einiges zu tun. Also da gibt's politisch noch einiges zu tun. Da, zum Beispiel das Thema asynchrone Telemedizin ist eben etwas. Da gibt's auch standespolitisch noch ein bisschen was zu tun, wo man eben hin muss. Und ich sage mit Absicht standespolitisch, weil auf der operativen Ebene vor Ort gab's eigentlich selten Probleme. Also dass ein Arzt gesagt hat, es ist nur eine Pflegekraft oder sowas. Ja,
ja.
Kann ich mich ja nicht drauf verlassen. Hat ja nicht Medizin studiert oder so. Sondern da hat man sich vertraut, man kennt sich. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Für mich ist Gesundheit auch etwas, was lokal und regional stattfindet.
Ja,
ja, deswegen auch das Konzept mit der Ohne-Arzt-Praxis. Wir wollten immer eine Pflegekraft haben, die auch irgendwie im Schützenverein dann auch ist.
Sie haben ja nun 2 Jahre Erfahrung. 23 sind Sie gestartet mit der digitalen Residenzpraxis.
Genau.
Sind Sie so weit in der Umsetzung, wie Sie es 2023 für 25 erwartet haben?
Ja, in der Tat, wir sind so weit. Also es ist nicht wie der Berliner Flughafen.
Mhm.
Wir hatten damals gesagt, wir wollen 30 Leute untersucht haben, also pro Pflegeheim 15, so roundabout. In einem Pflegeheim haben wir das auch geschafft, im anderen Pflegeheim nicht, aber einfach nur aus dem Grund, weil die Personalmangel hatten. Ja, also die hatten jemanden eingestellt mit der entsprechenden Kompetenz, der ist dann aber auch wieder gegangen und dann hatten die so 6-monatige Vakanz. Weshalb wir jetzt gesagt haben, wir machen eine 3-monatige budgetneutrale Projektverlängerung. Also eine Projektverlängerung, die den Steuerzahler nichts weiter kostet.
Ja.
Ja. Und da kriegen wir auf jeden Fall dann die 30 Personen voll. Und haben dann eben entsprechende Erfahrungen gesammelt. Und das Tolle ist jetzt eben, dass schon eine Absolventin der Uni Halle dort als Langzeitpraktikantin, also in Wandsleben als Langzeitpraktikantin eingestellt ist. Mich freut das so, weil da, die kommt schon mit einem anderen Pflegeselbstverständnis da rein.
Ja.
Und das finde ich spannend, weil das führt einfach zu einer weiteren Professionalisierung der Pflege.
Ja.
Ja, und das brauchen wir auch. Und deswegen finde ich auch diesen Ansatz, der in Halle in der Uni gemacht wird, also Pflegende und Medizinstudierende parallel oder gleichzeitig auszubilden, das ist total wichtig, weil man muss im Team arbeiten. Ja, diesen einsamen Wolf, der alles irgendwie löst, das gibt's nicht mehr.
Letzte Frage dazu. Wie geht's denn mit der Residenzpraxis weiter, wenn jetzt der Verlängerungszeitraum ist? Oder haben Sie spannende neue Projekte für Sachsen-Anhalt?
Ja, also wir wollen weitermachen. Wir haben jetzt gerade über unseren Beirat so eine Eingabe gemacht für den Koalitionsvertrag, in dem es um das Thema asynchrone Telemedizin geht. Wir haben ein gutes Verhältnis mit der Kassenärztlichen Vereinigung etabliert, die verstanden haben, dass wir kein Wettbewerb, keine Konkurrenz sind, sondern dass wir eigentlich in dieselbe Richtung wollen und dass das einer von vielen Bausteinen sein könnte, der eben in die Zukunft führt, die eben nicht bedeutet, dass man Behandlungsdefizite möglicherweise haben könnte oder dass man lange Wartezeiten auf ein ärztliches Konsil hat. Es gibt noch einiges zu tun und das ist nicht auf der technologischen Ebene. Ja, das ist ganz wichtig. Also das ist nicht irgendwie.
Da sind wir also wieder bei der menschlichen Ebene, die dazugehört.
Genau, genau. Und da machen wir weiter. Also es geht jetzt darum zu schauen, wie können wir zum Beispiel mehr Fachärzte akquirieren? Wie schaffen wir das, dass die mit uns zusammenarbeiten? Wie muss die Pflegeseite konfiguriert sein? Wie können Algorithmen aussehen, nach denen man arbeitet, sodass da entsprechende medizinische Dienstleistungen dann auch so erbracht werden, dass die Fachärzte sagen, das unterschreibe ich. Ja, darauf basiere ich meine Diagnose zum Beispiel. Ja, das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, mit Verantwortung, mit Arbeitsteilung. Das hat was mit juristischen Grundlagen zu tun. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt auch verstanden wird, dass der Einsatz von Technologie zu neuen Berufsbildern führt und zu neuen Verantwortlichkeiten, zu neuen Verflechtungen in diesem, ich sage mal, Continuum of Care, also in diesem fortgesetzten, ja, Pflegeband. Ja, das, in dem eben mehr arbeiten als nur ein Arzt, sondern wo Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logotherapeuten mit dabei sind und. Also vielleicht auch Berufsbilder, die wir heute noch gar nicht so haben.
Herr Dr. Gantner, vielen Dank für die Ausführungen. Ganz spannende Ideen und auch Denkansätze. Danke für Ihre Zeit und viel Spaß auch bei den neuen Ideen. Ja. Allen, die zugehört haben, danke fürs Zuhören und freut euch auf die nächste Folge für den Podcast Maschinenraum Gesundheit.
Vielen Dank.